fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln von jetzt 25 auf 50%. Er sagte vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs, dass die zusätzlichen Importgebühren die amerikanische Stahlindustrie stärken würden. Die neuen Sätze sollen Mittwoch in Kraft treten und auch für Aluminium gelten. Für die europäische Stahlindustrie sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Absatzmarkt. Präsident Trump hat sich außerdem zuversichtlich geäußert, dass es bald eine Waffenruhe im Gaza-Krieg geben könnte. Er sprach vor Journalisten im Weißen Haus davon, dass die Kriegsparteien sehr nahe an einer Einigung sind. Israel hat den amerikanischen Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe schon akzeptiert. Die Hamas wollte den Plan nach eigenen Angaben zuletzt noch prüfen. Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. In dieser Zeit dürfe es keine weiteren Waffenlieferungen für das Land geben, sagte UN-Botschafter Nebenzia. Auch dürfe Kiew nicht weiter so wörtlich mobil machen. Die Ukraine fordert dagegen schon länger eine Feuerpause ohne Vorbedingungen. Am Montag soll es in Istanbul eine zweite direkte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern beider Länder geben. In der Nacht haben sowohl die Ukraine als auch Russland wieder gegenseitige Angriffe gemeldet. In der Ukraine sollen dabei mindestens 2 Menschen getötet worden sein. Bundesjustizministerin Hubig will schnell ein Gesetz auf den Weg bringen, um vor allem Frauen besser vor Gewalt durch Partner oder Ex-Partner zu schützen. Wie die SPD-Politikerin der Rheinischen Post gesagt hat, sollen als eine Maßnahme Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen dürfen. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Täter und Opfer sollen dann ein GPS-Gerät tragen, das Alarm bei der Polizei auslöst, wenn der Täter dem Opfer zu nahe kommt. Die letzte Statistik ist aus dem Jahr 2023 bekannt. Da waren 250.000 Menschen in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Die Behörden gehen noch von weit mehr Fällen aus, die aber nicht gemeldet werden.
Die Restaurierungsarbeiten im Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel kommen offenbar gut voran. Der Direktor des Museums für islamische Kunst Weber sagte im RBB 24 Inforadio, man gehe davon aus, dass in 2 Jahren 60% des Hauses wieder geöffnet werden können. Unter anderem der Saal mit dem Pergamonaltar und die antiken Säle seien quasi fertig. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 17 und in Frankfurt-Oder 18 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel, bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Schönen guten Morgen, ich bin Irina Grabowski und ja, Donald Trump jeden Morgen wieder. Durch die Zeitverschiebung ist das einerseits, aber andererseits natürlich auch die Zollpolitik, die hier für uns in Europa Folgen haben kann. Jetzt wieder einmal für die Stahl- und Aluminiumindustrie, denn der US-Präsident hat angekündigt, die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium zu verdoppeln, von 25 auf 50%. Unser Korrespondent Sebastian Hesse über diese neue Maßnahme. Der Präsident hatte sie in einem Stahlwerk im Bundesstaat Pennsylvania verkündet.
And today I have a major announcement. And are you ready to hear this?
Die handverlesenen Stahlarbeiter in West Mifflin, Pennsylvania, brachen in Jubel aus, als Trump seine bedeutende Ankündigung machte, wie er es nannte. Ab kommenden Mittwoch, dem 4. Juni, erheben die USA Schutzzölle in Höhe von 50% auf Stahlimporte. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen 25%.
We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America.
Später erweiterte Trump die Zollerhöhung in einem Social Media Post auf Aluminium Einfuhren. Auch dafür gelten ab kommende Woche die 50%. Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt in einem Stahlwerk in Pennsylvania. Der Betrieb würde längst nicht mehr existieren, hätte er nicht bereits während seiner ersten Amtszeit die Zölle auf Stahlimporte erhöht. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen.
That means that nobody's going to be able to steal your industry. It's at 25%, they can sort of get over that fence. At 50%, they can no longer get over the fence.
Anlass für die Trump-Rede vor der Stahlarbeiterkulisse war die künftige Kooperation von US Steel mit dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel. Allerdings blieb unklar, wie genau die aussehen wird. Bislang hatten die Japaner darauf bestanden, nur dann in das US-Unternehmen zu investieren, wenn sie es auch übernehmen können. Trump versprach in Pennsylvania, US Steel bleibe unter amerikanischer Kontrolle. Es werde keine Entlassungen geben. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Alleine 2023 exportierte die EU rund 4 Millionen Tonnen Stahl in die USA. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Und in Europa und vor allen Dingen in Deutschland die Stahlproduktion. Ab Mittwoch, also kommender Woche, sollen sich die Importzölle verdoppeln. Das hat der US-Präsident gestern angekündigt. Der Gletscherabbruch in den Schweizer Alpen und die Folgen beschäftigen uns ja seit Tagen. Mittwochnachmittag stürzte eine gewaltige Eis- und Steinlawine ins Lötschental im Kanton Wallis und begrub große Teile des Dorfes Blatten unter sich. Die Behörden hatten es vorausschauend evakuiert. Anschließend gab es dann die Befürchtung, dass sich Wasser hinter den Geröllmassen so weit aufstaut, dass dann eine Flutwelle auch andere Orte im Tal gefährden könnte. Unsere Korrespondentin in der Schweiz, Katrin Hondl, ist, wie viele andere Beobachter, auch ins Lötschental gefahren und schildert, wie sie die Lage dort erlebt.
Es ist erschütternd, diese ganze Zerstörung. Das ganze Ausmaß wird immer deutlicher, dass da ein komplettes Dorf mit über 100 Häusern ausgelöscht worden ist durch die Wucht von diesem gigantischen Gletschersturz auf einen Schlag. Wie brutal das ist, das spürt man allein schon, wenn man die Linienbusse sieht, die hier durchs Lötschental fahren. Da steht immer noch Platten obendrauf. Die alte Endhaltestelle, das oberste Dorf im Lötschental, das es jetzt nicht mehr gibt. Und es ist ja nicht vorbei. Die Lage ist nach wie vor riskant und angespannt. Aus Sicherheitsgründen sind weiter keinerlei Einsätze im Katastrophengebiet möglich. Auch die Schweizer Armee, die seit 2 Tagen mit schweren Räummaschinen und Spezialeinheiten vor Ort ist, kann da noch nicht hin, weil es einfach zu gefährlich ist. Diese enormen Schutt-, Eis- und Geröllmassen, die da jetzt liegen, 9 Millionen Kubikmeter sind das, hieß es am Freitag bei der Pressekonferenz, die sind so unberechenbar und instabil, dass da eben aus Sicherheitsgründen niemand drauf darf. Und auch vom Berg drohen weiter Felsstürze.
Das heißt, die Gefahr ist noch längst nicht vorbei. Sorgen macht auch weiter der See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat. Es hieß ja zwischendurch, der könnte überschwappen, eine Flutwelle könnte ausgelöst werden. Das ist bisher ausgeblieben.
Da gibt es zwar nicht Entwarnung, aber die Lage hat sich da vorerst offenbar etwas entspannt. Das durch den Schuttkegel aufgestaute Wasser von dem Fluss Lonza, das hat gestern angefangen, durch die ganzen Schutt- und Geröllmassen abzufließen. Und zwar eben in kleinen Bächlein allmählich, beziehungsweise oben auf dem Schutt hat sich so eine Art Hauptwasserrinne gebildet. Das sieht man sehr gut, wenn man seitlich von oben runterschaut auf diesen ja über 2 Kilometer langen Schuttkegel. Und ja, das sagen auch die Experten. Christian Studer, Wasserbauingenieur von der Naturgefahrenbehörde hier im Wallis, hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, wir rechnen nicht mit etwas Gröberem. Aber ein Risiko bleibt eben. Wenn das Wasser zu schnell durchbrechen sollte, dann könnte es zu so einer Flutwelle kommen oder zu einer Schlammlawine, die dann die Dörfer weiter unten im Tal bedrohen würden. Aber im Moment sieht es offenbar ganz gut aus. Man sei optimistisch, dass das Wasser da einen guten Weg findet, hat der Experte gestern Abend gesagt. Und am Abend haben dann die Kantonsbehörden auch gemeldet, dass das Wasser jetzt über den gesamten Schuttkegel fließt und von dort aus in einen weiter unten im Tal gelegenen Stausee. Der ist vorsorglich geleert worden, um das Wasser aufnehmen zu können. Also die akute Gefahr scheint fürs Erste gebannt. Laut den Behörden sind Evakuierungen der unten im Tal liegenden Dörfer im Moment jedenfalls nicht vorgesehen.
Das war unsere Korrespondentin in der Schweiz, Katrin Hondl, über die Situation im Lötschental nach dem Gletscherabsturz dort. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, in der Abkürzung heißt sie RIAS, dokumentiert seit 2015, seit ihrer Gründung, antisemitische Übergriffe und hat sich damit bundesweit einen Namen gemacht, wird auch viel zitiert, auch hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Nun aber ist die Nichtregierungsorganisation in die Kritik geraten. Ein Bericht aus Israel wirft RIAS vor, mangelnde Transparenz und politische Einseitigkeit. RBB-Reporter Thomas Klatt ist dem nachgegangen.
Die öffentliche Diskreditierung unserer Arbeit findet von Anfang an statt. Politische Akteure sowohl aus dem rechtsextremen Milieu, aber auch aus dem anti-israelischen Aktivismus versuchen, regelmäßig unsere Arbeit öffentlich zu diskreditieren.
Sagt Benjamin Steinitz, Gründer und Geschäftsführer der bundesweiten Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS. Nun ist ein 60-seitiger Bericht des israelischen Journalisten Itai Mashiach veröffentlicht worden. Titel: Antisemitismus-Monitoring in Deutschland auf dem Prüfstand. Ein Bericht über die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS. Dort heißt es:
Ein Großteil der Arbeit von RIAS konzentriert sich auf die Delegitimierung pro-palästinensischen Engagements und die Verunglimpfung von Merkmalen palästinensischer Identität. Gleichzeitig verbreitet RIAS in Publikationen einseitige historische und politische Narrative, die Israels Militärbesatzung sowie die Handlungen seiner rechtsgerichteten Regierung legitimieren.
Letztlich gehe es RIAS gar nicht um die Bekämpfung von Antisemitismus, sondern um die Unterstützung der israelischen Regierung, so das Ergebnis des Mashiach-Berichts. Das aber sei eine infame Unterstellung, sagt Daniel Pönsken, leitender wissenschaftlicher Referent beim RIAS-Bundesverband. RIAS sei keine Unterabteilung der israelischen Regierung. Es gehe um den Antisemitismus, der sich hinter einer generellen Israel-Kritik verberge.
Weil wir es hier in Deutschland mit zahlreichen Gewaltvorfällen zu tun haben, die sich auf den israelbezogenen Antisemitismus stützen, weil er Jüdinnen und Juden in Deutschland in ihrem Alltag ganz oft begegnet und sie einschränkt.
Ein konkreter Kritikpunkt an den RIAS-Berichten: die Anonymität der aufgeführten Vorfälle verhindere jede Nachvollziehbarkeit. Daniel Pönsken hält dagegen.
Dass wir diese Daten nicht vollkommen offenlegen können, das ist dem Wunsch der Meldenden und Betroffenen von antisemitischen Vorfällen geschuldet.
Weitere Kritik: RIAS würde wie ein Roboter jede Kleinigkeit als Antisemitismus werten. Etwa wenn Palästinenser Schlüssel zeigten, um auf die Vertreibung aus ihren Häusern im israelisch-arabischen Krieg von 1948 zu erinnern. Es komme aber auf den Kontext an, sagt RIAS-Mitarbeiter Pönsken.
Neben diesen Schlüsseldarstellungen wurden eben weitere Äußerungen getätigt, die wir als antisemitisch erfassen, wenn der Kontext nicht dagegen spricht. Und das waren Äußerungen wie From the river to the sea, Palestine will be free.
RIAS sei für jede konstruktive Kritik dankbar. Und sicher ließe sich der eine oder andere Fall auch anders bewerten. Wer aber die Arbeit von RIAS im Ganzen schlecht rede, schade den Betroffenen, sagt RIAS-Bundesgeschäftsführer Benjamin Steinitz.
Die Arbeit, die wir machen, verfolgt vor allem eine Sichtbarmachung des Antisemitismus aus den Perspektiven der Betroffenen von Antisemitismus. Eine Diskreditierung unserer Arbeit bedeutet in dem Fall auch einen Angriff auf die Unterstützung für Betroffene von Antisemitismus in unserer Gesellschaft.
Das sagt Benjamin Steinitz, er ist Bundesgeschäftsführer der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS. Und um diese RBB-Recherche geht es auch morgen um 12.33 Uhr in unserer Sendung Leben. Und dort dann aber auch um die neue Synagoge Zentrum Judaicum in Berlin-Mitte. Darauf möchte ich Sie noch hinweisen, deren DDR-Geschichte und einige wenig bekannte Schätze.
RBB 24 Inforadio Sport.
München ist heute die Hauptstadt des europäischen Fußballs. Findet in München doch am Abend das Champions-League-Finale statt zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain. Und Inter will das Finale auch deshalb gewinnen, um in dieser Saison nicht ohne Titel zu bleiben. Aus München berichtet Anton Kästner.
Vor einer Woche hat das Team die italienische Meisterschaft nur um einen Punkt verpasst. Ein Sieg gegen Paris würde dafür mehr als entschädigen. Und die Erfahrung in der Liga kann Inter auch helfen, sagt Stürmer Marcus Thuram. Du darfst dich, wenn das Spiel losgeht, nicht mehr ärgern über das Spiel gegen Lazio, die verlorene Meisterschaft. Wir müssen befreit aufspielen, aber schon auch im Kopf haben, was wir zuletzt gut gemacht haben und was nicht. Das hilft schon. Bis zu 40.000 Inter-Fans wollen, laut italienischen Medienberichten, nach München kommen. Und auch in Mailand selber wird natürlich einiges geboten sein. So wird es unter anderem Public Viewing im Mailänder Stadion San Siro geben. Für die Inter-Fans, die nicht nach München fahren.
Tja, und damit zu den fußballspielenden Frauen und der deutschen Nationalmannschaft. Die hat gestern Abend in Bremen beim 4:0 gegen die Niederlande einen beeindruckenden Auftritt hingelegt, sagt unsere Nationalmannschaftsreporterin Tabea Kunze.
Das DFB-Team hat es endlich mal geschafft, ein durchweg starkes Spiel abzuliefern. Denn das war ja das große Problem der vergangenen Monate, dass immer wieder der Start ins Spiel einfach verpennt wurde. Und das war gestern ganz anders. Nach 25 Minuten führten die DFB-Frauen schon mit 2:0. Sie waren von der ersten Sekunde an konsequent in den Zweikämpfen. Sie haben als Team zusammengearbeitet. Und sie hatten den unbedingten Willen, immer auf das nächste Tor zu gehen. Das alles gegen zugegebenermaßen sehr schwache Niederländerinnen. Aber insgesamt bleibt der Eindruck, das war ein denkwürdiger Abend in Bremen. Die knapp 33.000 Fans im Weserstadion sind immer wieder aufgesprungen, weil sie dieses Spiel der deutschen Frauen wirklich von den Sitzen gerissen hat.
Und nicht nur auf den Rängen war die Atmosphäre gut, sondern auch auf dem Rasen.
Das war ein wichtiges Zeichen, gerade nach der Unruhe der vergangenen Tage, als es ja fast nur um die Kommunikationsprobleme zwischen Bundestrainer Christian Wück und seinen Spielerinnen ging. Davon war gestern aber gar nicht zu spüren. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass das Team unglaublich viel Lust auf dieses Spiel hat und eben auch gerne für diesen Bundestrainer spielen will. Der hat allerdings die Euphorie danach noch gebremst, hat gesagt, das Team sei gerade mal bei 70-80%, aber man sei auf dem richtigen Weg. Und zu EM-Beginn sieht er gute Chancen, dass das Team dann bei 100% ist. Nach den Eindrücken aus diesem Bremen-Spiel kann ich nur sagen, Deutschland hat sich im Kreis der EM-Titelfavoriten angemeldet.
Soweit Tabea Kunze. Und diese Mitfavoritenrolle soll am Dienstag untermauert werden. Dann steht der letzte EM-Test an gegen Österreich.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte. 100%ig. Küchen aktuell. 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Die Verbündeten der Ukraine setzen auf Sanktionen gegen Russland, aber Russland zeigt sich davon unbeeindruckt, führt den Angriffskrieg gegen die Ukraine noch immer mit voller Wucht. Das zeige aber nicht, dass die Sanktionen verpufften, meint dazu Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und er belegt das am Beispiel des westlichen Ölembargos.
Hätte Russland jedes Jahr in den letzten 3 Jahren diese 20, 30 Milliarden mehr eingenommen, stünde Russland heute deutlich besser da, könnte viel mehr dafür ausgeben, zu rekrutieren, noch mehr dafür ausgeben, Waffen zu importieren aus Iran, aus Nordkorea beispielsweise. Man muss immer schauen, welches Ziel man mit den Sanktionen verknüpft. Und dass Russland den Angriff einstellt, dass es einen Waffenstillstand gibt und Frieden vielleicht letztendlich, ist ein sehr, sehr großes Ziel. Und ich glaube, dass Sanktionen einen Beitrag leisten können, aber nicht, dass sie es alleine erreichen können. Aber was jetzt die aktuelle Lage betrifft, haben die Sanktionen auf jeden Fall schon jetzt einen Unterschied gemacht.
Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ein Gespräch mit ihm über Wirkung und Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland können Sie hier bei uns um 12.33 Uhr heute hören.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Ferch und Dreieck Potsdam liegen Reifenteile auf allen Spuren und ein defektes Fahrzeug steht auf der Standspur. A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Cottbus Süd und Rogosen Behinderungen wegen eines Polizeieinsatzes. Stadtverkehr Berlin-Plenterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis morgen in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Die U-Bahnlinie U3 ist weiterhin zwischen Fährberliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren ersatzweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.20 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln, von jetzt 25% auf 50%. Er sagte vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs, dass die zusätzlichen Importgebühren die amerikanische Stahlindustrie stärken würden. Die neuen Sätze sollen Mittwoch in Kraft treten und auch für Aluminium gelten. Die Stahlzölle treffen auch Deutschland, das zu den 10 größten Importeuren von Stahl in die USA gehört. US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff werde katastrophale Konsequenzen haben, so Hegseth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Im Gazastreifen haben nach UN-Angaben bewaffnete Palästinenser ein Feldkrankenhaus geplündert. Dabei sollen neben Medikamenten und medizinischen Geräten noch Nahrungsergänzungsmittel für unterernährte Kinder gestohlen worden sein. Die Vereinten Nationen sprachen von einem organisierten Überfall. Israel hat erstmals seit Anfang Mai wieder Ziele in Syrien bombardiert. Laut dem israelischen Militär wurden bei den zwei Angriffen auf Waffenlager in der Nähe von Latakia Raketen zerstört. Nach syrischen Angaben wurde dabei ein Zivilist getötet. Erst vorgestern hatte der neue US-Sondergesandte Barak bei einem Besuch in Syrien einen Nicht-Angriffspakt zwischen Syrien und Israel vorgeschlagen. Offiziell befinden sich beide Länder seit 1948 im Krieg. Die BVG rechnet bei der U3 nicht damit, dass die Linie länger unterbrochen bleibt. Der U-Bahnhof Spichernstraße ist seit gestern Nachmittag gesperrt, weil dort bei Straßenbauarbeiten Putz von der Tunneldecke heruntergefallen ist. Der Chef der Berliner Verkehrsbetriebe Falk machte in der RBB 24 Abendschau deutlich, dass er nicht von einem größeren Problem ausgeht.
Gut ist, soweit wir das bisher begutachten konnten, dass also an dem Tragwerk nichts ist, sodass wir von einer dauerhaften Einstellung oder Grundsanierung ausgehen müssen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir die nächsten Tage brauchen, um genau zu wissen, wie lange es jetzt dauert, die Decke wieder so herzustellen, dass wir wieder durchfahren können.
BVG-Chef Hendrik Falk. In Rheinsberg findet heute zum zweiten Mal ein Umzug zum Christopher Street Day statt. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Die Veranstaltung wird von der Polizei begleitet. Im vergangenen Jahr hat es Anfeindungen gegeben, vor allem im Internet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 17 und in Frankfurt-Oder 18 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 9.23 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Großkreuz und Dreieck Werder Behinderungen durch ein Auto mit Anhänger und Reifenschaden in einer Baustelle.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Schönen guten Morgen. Vor 200 Jahren, ist schon recht lange her, wurde der Grundstein fürs Alte Museum in Berlin gelegt und damit für die Museumsinsel. Wo geht es aber mit der Insel in Zukunft hin, also in naher Zukunft? Das Jubiläum 200 Jahre, das wird ja an diesem Wochenende ausgiebig gefeiert. Gestern ging es da los, mitten im Umbau. Das Bode-Museum, das neue Museum, die James-Simon-Galerie, die alte Nationalgalerie mit den Kolonnaden, die sind schon schick. Aber das Pergamon-Museum, das ist eine große Baustelle. Und dort ist ja das Museum für islamische Kunst zu Hause. Ich habe mit dessen Direktor Stefan Weber heute Morgen sprechen können. Er war bei uns im Interview. Und da habe ich ihn einfach mal so gefragt, ob er denn den Baumhelm immer griffbereit habe. Und siehe da, es ist so.
Tatsächlich, gestern war ich mit dem Bauhelm auf der Baustelle und bin von dort zum Verein gegangen. Und es war wunderbar zu sehen, dass das wächst und dass die Architekturen fast fertig sind bei uns. Und dann, dass auch wieder Menschen auf der Insel sind. Und das Fest ist ja toll gewesen. Gestern, heute wird's ja auch, und morgen geht's ja weiter. Dass so viele Menschen kommen und sich darauf über Kultur freuen auf der Museumsinsel, das freut natürlich uns natürlich noch umso mehr. Denn die haben uns natürlich auch gefehlt, oder die fehlen uns, die Besucher, die Menschen, die wir wollen ja mit denen arbeiten, mit denen diese Kulturen entdecken. Und wenn das angenommen wird, dann macht das noch viel mehr Spaß und motiviert.
Das Pergamon-Museum, wie gesagt, ist eine Baustelle. Wie geht es dort voran?
Sehr gut. Also von unserer Seite denke ich, dass wir in 2 Jahren 60% des Pergamon-Museums aufmachen können. Die antiken Säle, der berühmte Pergamon-Altar, aber auch der hellenistische Saal, die sind fertig quasi. Und wir sitzen gerade dabei, also tun wir nicht, sondern wir bauen kräftig, dass die anderen Architekturen im Museum für islamische Kunst, also im ganzen Nordflügel auf 3000 Quadratmeter der Museumsausstellungsfläche, dass die fertig werden. Wir haben das Aleppo-Zimmer, das berühmte mit der feinen Malerei, ist so gut wie fertig. Die Schatterfassade, der Kalifenpalast aus Jordanien, das größte Objekt islamischer Kunst überhaupt in einem Museum. Das wächst stetig, das wir sind so zur Hälfte fertig und fangen jetzt an, die Vitrinen aufzubauen, und jedes Objekt hat schon seinen Platz und sitzt in der Grafik, die Texte sind fertig, die Grafiken erarbeiten wir gerade, das geht Stück für Stück jetzt weiter. Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr 2027 eröffnen und die Museumsinsel so wieder mit dem Pergamon-Museum bereichern können.
Ja, diese Teileröffnung ist ja noch ein bisschen hin. Sie sagen es, 2027 im Frühjahr. Packt Sie da manchmal die Ungeduld oder wie versuchen sich die Vorfreude zu erhalten?
Das ist natürlich, wir restaurieren, wir entwickeln neu. Wir haben ein ganz neues Konzept, was international schon unglaublich Beobachtungen erfährt. Also ich werde ständig eingeladen, darüber zu erzählen, weil wir neue Ideen integrieren, weil wir natürlich mit dieser Geschichte, die wir da haben, das ist eine Geschichte der Einbettung von Kulturen in eine unglaublich lange Kulturgeschichte. Also dass Kulturen nicht vom Himmel fallen, sondern miteinander verbunden sind, voneinander wachsen. Das erfährt man ja auf der Insel. Die großen Stories. Wie sind wir durch Krise gegangen? Wie haben wir uns verändert? Was haben wir geleistet? Und diese Dinge zu erklären für eine Gegenwartsgesellschaft und nicht also der alte Krams, den aktuell zu halten, weil er ja auch aktuell ist, weil er uns was über uns erzählt, das macht viel Freude. Das erfährt auch viel Resonanz. Und wir gehen natürlich jetzt schon seit langem in die Schulen, in unseren Programmen zum Arbeiten mit Geflüchteten. Zum Beispiel sind an 30 Museen Europas. Wir sind unglaublich beschäftigt und machen natürlich auch immer wieder Programme. Gerade mit DHL haben wir einen Teppich um die Welt geschickt oder 100 Teppichteile und sammeln die Geschichten von Menschen ein, um diese Objekte mit den Geschichten von uns zu verbinden. Denn eigentlich sind ja diese harte Fakten über unsere Entwicklungsgeschichte und über unser Sein. Und das können wir heute auch noch wieder hochaktuell erklären, denn Kultur entsteht ja nicht auf Inseln, auch nicht auf den Museumsinseln, sondern in Netzwerken. Und wir auf der Museumsinsel haben ja nicht nur Kulturerbe draufstehen, sondern Kulturerbe drin und haben eigentlich so ein Netzwerk zu vielen Ländern und zu vielen Geschichten im nahen Mittleren Osten besonders, aber weiter darüber hinaus. Und diese Dinge zu verbinden mit unserer Gesellschaft heute, das macht viel Spaß und da sind wir auch motiviert und deswegen sind die 2 Jahre auch gut ausgefüllt. Wir sind also mitten dabei und tun das ja auch schon seit ein paar Jahren.
Es werden Verbindungen geschaffen, und zwar einmal durch den Rundgang um den Ehrenhof im Pergamon-Museum, der Rundgang Antike Architekturen. Und die 4 der 5 Museumshäuser werden dann durch die archäologische Promenade unterirdisch verbunden sein. Aber die Museumsinsel wird sich auch öffnen. Also man sieht das schon am Kolonnadenhof. Diese Verbindung und Öffnung, wie wichtig ist das?
Geschichte kann ohne Gesellschaft, die sie nutzt, nicht leben. Dann macht sie, hat sie keine Bedeutung. Wir müssen, Geschichte wird ja auch gemacht, wir leben die ja weiter. Das heißt, wir sind nicht irgendwie in was Vergangenem und dann hups, ist Gegenwart da, sondern wir bewegen uns ja in diesen Räumen, in den Denkräumen. Das Alphabet kommt aus dem Nahen Osten, die Landwirtschaft, viele Musik, viele Dinge sind ja international entstanden. Und wir wissen auch, dass wir unsere Probleme heute ja nur international lösen können. Wir können nicht auf Inseln bleiben. Und daher freuen wir uns, dass dieser Raum offen wird und dass wir über diese Fragen auch diskutieren und verhandeln können und dass wir dies nutzbar machen können. Und wenn dann im Herzen von Berlin auch wieder mehr Menschen da sind und international das auch wieder mehr Zuspruch findet, das ist ja auch das große Ziel für den praktischen Dienst für Berlin mit diesem großen Kulturerbe, dass wir diese Menschen wieder einladen, dieses Kulturerbe zu entdecken und für sich auch weiter erstmal nutzbar, aber auch natürlich positiv genießbar zu machen. Das ist ja, man soll sich daran freuen. Das ist etwas, was einem Spaß machen soll. Und dieser Stadtraum, der wird unglaublich schön und lädt Menschen ein, hier zu flanieren. Und wenn man dann auf dem Weg was mitnimmt, was einem in der Gegenwart hilft, dann haben wir Erfolg gehabt.
Das heißt, die Museumsinsel, die auf mich früher immer wie eine Trutzburg wirkte, schwer zugänglich, verändert sich, sie öffnet sich und das werden Sie jetzt auch feiern.
Genau, und da laden wir alle zu ein und das ist gestern war schon ein tolles Fest. Viele Familien, wir machen ja sehr viel Programm für Familien, auch da gibt es Malworkshops. Man kann viele Dinge entdecken, man kann mit unserem Projekt Postkarten in alle Welt schreiben. Das sind also wirklich tolle Geschichten und laden wir natürlich jeden ein, vorbeizukommen.
Das war Stefan Weber, er ist Direktor des Museums für islamische Kunst bei den Staatlichen Museen zu Berlin. Wir haben über den Umbau des Pergamon-Museums und die nahe Zukunft der Museumsinsel gesprochen und auch die Feier wurde angesprochen zu 200 Jahren Museumsinsel, die jetzt am Wochenende noch läuft. Tesla-Chef Elon Musk hat die US-Regierung nach 4 Monaten wieder verlassen. Gestern endete sein Vertrag als Chef der Regierungsbehörde Doge. Mit ihr sollte er ja umfassende Kürzungen im Verwaltungsapparat durchsetzen. Unsere Korrespondentin Birgit Eger über die Verabschiedung und die Bilanz von Elon Musk als Regierungsangestellter.
Zum Abschied lud ihn US-Präsident Trump ins Oval Office im Weißen Haus ein, bedankte sich und übergab ihm einen goldenen Schlüssel als besonderes Geschenk, auch symbolisch zu verstehen. Elon wird uns nicht wirklich verlassen, er wird hin und her gehen. Das, also Doge, ist sein Baby. Dass sich Elon Musk als Vater der Behörde Doge versteht, war auch an seinem Outfit zu erkennen. Unter dem schwarzen Blazer ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift Doge Father, also Vater der Behörde Doge. Darüber eine Hand, die ein Marionettenspielkreuz hält. Eine Anspielung auf den Mafia-Film Der Pate, der im US-Original The Godfather heißt. Donald Trump zog eine positive Bilanz der Arbeit der Doge-Behörde und ihres Strippenziehers. Man wird die Ergebnisse erst in weiter Zukunft sehen, in 1 oder 2 Jahren. Später wird man viele Ergebnisse sehen und das sind hunderte Milliarden von Dollar zusammengenommen. Und da werden weitere dazukommen. Nach eigenen Angaben haben Elon Musk und seine Mitarbeiter bisher 160 Milliarden US-Dollar einsparen können. Nur einen Bruchteil der ursprünglichen Ankündigungen. Aber eine unabhängige Bilanz der bisherigen Arbeit der Behörde zu ziehen, ist schwer. Journalisten der New York Times und von The Atlantic zum Beispiel haben es versucht. Sie haben festgestellt, dass die Rechnungen, die im Internet veröffentlicht wurden, nicht immer nachzuvollziehen sind. Mal gab es Tippfehler, mal wurden Ausgaben eingerechnet, die gar nicht gemacht wurden, oder Kredite aufgezählt, die gar nicht aufgenommen wurden. US-Präsident Donald Trump hatte Elon Musk im Januar mit der Leitung der Behörde Doge beauftragt, die Verschwendung, Betrug und Missbrauch von Staatsgeldern untersuchen sollte. Schon Musks Ernennung als Regierungsangestellter mit besonderen Aufgaben löste bei politischen Beobachtern viel Kritik aus. William Resch, Politologe und Professor an der Andrew Young School of Policy Studies in Atlanta. Ich persönlich finde, dass dieser Job außerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung zustande kam. Einfach durch Ernennung durch den Präsidenten. Und er wurde eingesetzt, trotz vieler bestehender Interessenskonflikte. Er, also seine Firmen, haben selber Verträge mit vielen Ämtern. Und so jemand kann entscheiden, welche Programme gestrichen werden, welche staatlichen Angestellten entlassen werden. Das ist hochproblematisch. Auch nach ethischen Standards. Andere hielten seine Ernennung für einen klugen Schachzug. Ein erfolgreicher Unternehmer räumt auf. Das Bild gefiel vielen Trump-Fans. In der Vergangenheit haben auch andere US-Präsidenten Gelder gekürzt und Angestellte entlassen. Behörden sollten effizienter arbeiten, das befürworten Anhänger beider Parteien. Nur das Wie ist umstritten. Vor allem in der Entwicklungshilfe, im Erziehungsministerium, bei Ernährungs-, Gesundheits- und Gleichstellungsprogrammen wurden Gelder anscheinend wahllos gestrichen. Auch wenn sich Elon Musk jetzt offiziell in die Welt seiner Unternehmen zurückzieht, soll die Arbeit der Behörde weitergehen. Musk will aber dem Präsidenten verbunden bleiben, sagt er zum Abschied. Ich werde hier öfter zu Besuch sein und werde ein Freund und Ratgeber für den Präsidenten sein.
Soweit also Elon Musk bei seinem Abschied als Regierungsmitarbeiter. Eine Fehlgeburt ist für die betreffenden Frauen eine hohe seelische Belastung. Auch körperlich müssen sie sich davon erholen können. Und ab Juni, also dem 1. Juni, ab morgen, gilt für sie ein gestaffelter Mutterschutz. Das ist eine Verbesserung. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald erklärt es.
Rund ein Viertel aller Schwangerschaften endet in einer Fehlgeburt. Der Großteil davon in den ersten 12 Wochen. Fehlgeburten sind für viele Frauen ein einschneidendes Erlebnis, von dem sich der Körper und auch die Psyche erholen müssen. Mit der neuen Regelung haben Frauen nach einer Fehlgeburt Anspruch auf eine gesetzlich garantierte Regenerationszeit. Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft, desto mehr Zeit können Betroffene in Anspruch nehmen. Allgemein gilt, je länger die Schwangerschaft bestand, desto länger ist auch die benötigte körperliche Erholungszeit. Das heißt konkret, ab der 13. Schwangerschaftswoche können Frauen, wenn sie wollen, 2 Wochen Mutterschutz haben. Ab der 17. Schwangerschaftswoche sind es 6 Wochen. Kommt es ab der 20. Schwangerschaftswoche zu einer Fehlgeburt, besteht Anspruch auf 8 Wochen Mutterschutz. Bislang waren in der Regel Erstfälle ab der 24. Schwangerschaftswoche erfasst. Andere betroffene Frauen mussten sich um eine Krankschreibung bemühen, wenn sie sich nicht in der Lage sahen, unmittelbar wieder zu arbeiten. Zu verdanken ist die Neuregelung dem Engagement der Autorin Natascha Zagorski. Sie hatte vor 3 Jahren eine Petition dazu gestartet, Unterschriften gesammelt und eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht organisiert. Ihre Kampagne »Leere Wiege, volle Arbeitskraft« wurde von mehreren Krankenkassen und Verbänden unterstützt. Zagorski hatte selbst eine Fehlgeburt erlitten und keine Krankschreibung bekommen.
Ja, und ihr also auch zu verdanken, dass es ab morgen ein gestaffelter Mutterschutz für Frauen gilt in Deutschland, die eine Fehlgeburt hatten.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Und jetzt geht es noch einmal um den Fachkräftemangel in der Pflegebranche. Viele Einrichtungen rekrutieren Pflegekräfte im Ausland. Eine Bestandsaufnahme der Branche in der Region, also in Berlin und Brandenburg, von Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Berliner Krankenhäuser werben derzeit mit Einstiegsgehältern für Pflegekräfte von mehr als 4.000 Euro brutto. Dass Krankenschwestern und Pfleger schlecht bezahlt werden, stimmt so nicht mehr, stellt Heike Prestin fest. Sie führt die Geschäfte des Deutschen Verbands für Pflegeberufe Nordost. Der vertritt die Interessen von Pflegenden in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
Es ist aber so, dass die Gehälter in der Pflege in den letzten 5 bis 10 Jahren so rasant gestiegen sind tatsächlich, dass der Pflegeberuf heute zu den bestbezahlten Ausbildungsberufen bundesweit gehört. Also das ist so ein Ruf, der Pflege immer noch auch anhängt, aber es ist kein schlecht bezahlter Beruf mehr.
Ostdeutsche Pflegekräfte bekommen allerdings im Schnitt 7% weniger als Westdeutsche. Auch wenn die Bezahlung inzwischen oft passabel ist, hat die Branche mit einer Menge anderer Probleme zu kämpfen, allen voran der Fachkräftemangel. Der führt immer wieder dazu, dass Kollegen die Arbeit erkrankter Pflegekräfte mitmachen müssen.
Kein Flugzeug hebt ab, wenn da vorne nicht 2 oder 3 gut ausgebildete, topfitte Leute im Cockpit sitzen. Aber auf so einer Pflegestation geht das mal eben.
Heike Prestin hat bis vor 10 Jahren noch selbst auf einer Station gearbeitet. Damals wurde sie 2-3 Mal im Monat gefragt, ob sie einspringen könnte. Heute passiere das Kollegen mehrmals pro Woche. Die Pflege ist ein anstrengender Job in 3 Schichten, der die eigene Gesundheit und das Privatleben belasten kann. Da könne man nicht ewig Überstunden machen. Deshalb rekrutieren immer mehr Einrichtungen ausländische Pflegekräfte. Die stellen in Berlin inzwischen 1/4 des Personals. In Brandenburg sind es nur 8%. Anders als in Deutschland ist die Pflege im Ausland fast immer ein Studium. Die Bewerber sind also hochqualifiziert. Allerdings ist es sehr aufwendig und dauert Jahre, so einen Bachelor oder Master anerkennen zu lassen. Die ausländischen Pflegekräfte müssen unzählige Dokumente einreichen und in vielen Fällen eine Weiterbildung machen. So gut wie niemand kommt mit dem Behördendeutsch zurecht und die Ämter sind unterbesetzt, kritisiert Heike Prestin vom Pflegeverband.
Es ist oft unverständlich formuliert, die Wartezeiten sind sehr lang. Es ist auch so, dass für diese Kurse, die dann gemacht werden müssen, keine Anbieter gefunden werden.
Einer Studie zufolge gibt ein Drittel der ausländischen Pflegekräfte das Anerkennungsverfahren vorzeitig auf.
Sodass diese Menschen, die mit ihrer hohen Qualifikation hier ankommen, erstmal als Pflegehelfer arbeiten. Und das ist für viele Menschen schon überraschend, aber auch demütigend.
Hilfskräfte dürfen nur die Grundpflege machen, also beim Waschen und Essen helfen, aber keine Medikamente verabreichen oder Wunden versorgen. Viele ausländische Pflegekräfte würden einer Umfrage des Fachverbands zufolge ihren Landsleuten nicht empfehlen, nach Deutschland zu kommen. Nicht nur wegen der Bürokratie, sondern auch, weil mehr als jeder Zweite angibt, schon rassistische Anfeindungen erlebt zu haben.
Wie ist die Situation in der Pflegebranche in der Region? Dazu können Sie mehr hören bei uns in den Reportagen aus Berlin und Brandenburg ab kurz nach 11:30. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Wir haben morgen mit teils kräftigen Schauern und Gewittern, also Unwettergefahr, zu rechnen. Heute ist es eher ruhig bei 23 bis 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen Großkreuz und Dreieckwerder. Behinderungen durch ein Auto mit Anhänger und Reifenschaden an einer Baustelle. A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Cottbus Süd und Rockosen. Behinderungen wegen eines Polizeieinsatzes. Stadtverkehr Berlin-Plenterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. Und in Oberschöneweide ist die gesamte Kreuzung Treskoallee, Rummelsburger, Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.40 Uhr. Die USA wollen die Zölle auf Stahlimporte ab Mittwoch nochmal deutlich erhöhen, von jetzt 25% auf 50%. Das hat Präsident Trump in einer Rede vor Stahlarbeitern angekündigt. Später machte er deutlich, dass die Verdoppelung auch für Aluminium-Einfuhren gilt. Aus Washington Sebastian Hesse.
Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Trump hat sich außerdem zuversichtlich geäußert, dass es bald eine Waffenruhe im Gazakrieg geben könnte. Er sprach vor Journalisten im Weißen Haus davon, dass die Kriegsparteien sehr nahe an einer Einigung sind. Israel hat den amerikanischen Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe schon akzeptiert. Die Hamas wollte den Plan nach eigenen Angaben zuletzt noch prüfen. Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. In der Ukraine sind durch den Beschuss laut Behördenangaben mindestens 2 Menschen gestorben, darunter ein Kind. Russland meldet 14 Verletzte durch Drohnenattacken auf das Gebiet Kursk. Beide Seiten wollen am Montag in Istanbul wieder über eine Waffenruhe verhandeln. Der russische UN-Botschafter hat unter anderem die Bedingung gestellt, dass westliche Länder während der Feuerpause keine Waffen an die Ukraine liefern. Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt durch Partner und Ex-Partner schützen. Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend. Sie kündigte unter anderem an, dass Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen dürfen, um Betroffene zu schützen. Außerdem soll gewalttätigen Ex-Partnern kein Sorgerecht mehr zugesprochen werden. Hubig will noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen. Die Ostbrandenburger Industrie- und Handelskammer kritisiert die aktuellen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Geschäftsführerin Zweig sagte dem RBB, täglich würden Waren im Wert von 500 Millionen Euro über die Grenze transportiert. Wenn dort ein LKW im Stau stehe, habe das bundesweite Auswirkungen. Das werfe ein schlechtes Licht auf die Region, so Zweig. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 17 und in CESA 18 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 9.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Schönen guten Morgen. Unser Nachbarland Polen steht vor einer wichtigen Entscheidung. Morgen ist die Stichwahl um das Präsidentenamt. Wer wird sie gewinnen? Rafał Trzaskowski, der Kandidat der Bürgerplattform, proeuropäisch, liberal, bekannt als Stadtpräsident von Warschau. Oder der Kandidat der rechtskonservativen PiS-Partei, Karol Nawrocki. Agnieszka Wada-Konefał ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts. Dieses Institut arbeitet hier in Deutschland daran, die Beziehungen zu Polen zu pflegen und zu vertiefen. Ich hatte Sie heute Morgen im Interview und habe Sie gefragt, wer aus Ihrer Sicht denn die besseren Chancen hat, zu gewinnen.
Das kann man nicht sagen. Das ist wirklich Kopf am Kopf rennen. Die letzten Umfragen haben gezeigt, das sind wirklich, es geht dann um ein paar hunderttausend Stimmen, die entscheiden. Das war auch so vor 5 Jahren. Also niemand traut sich dann zu sagen, wer gewinnt.
Ja, und das ist ja auch diese Befürchtung, ein knapper Ausgang, weil es lange juristische Auseinandersetzungen geben könnte. Warum ist das eine Furcht? Also warum könnte es diese Auseinandersetzung geben und was bedeutet das?
Ja, natürlich, wenn das so knapp ist, dann ist immer die Seite, die am Ende verloren hat, unzufrieden. Und man sagt am Ende, also das ist so juristisch geregelt, entscheiden die Richter. Und teilweise oder hauptsächlich die Richter sind immer noch von der PiS-Partei berufen worden in den letzten Jahren. Und da gab es Gerüchte, ja, vielleicht werden sie das so entscheiden, dass die Wahl ungültig ist, falls Trzaskowski gewinnt, also nicht der Kandidat, der die PiS-Partei unterstützt.
Was steht denn morgen auf dem Spiel bei dieser Stichwahl?
Ja, das ist eigentlich eine Richtungswahl für Polen. Das heißt, in welche Richtung Polen sich entwickeln wird. Für die Regierung, das ist entscheidend, ob der Präsident von dem eigenen Lager kommt und die Gesetze unterschreibt, dass die Regierung verabschiedet. Nämlich in Polen muss der Präsident alle Gesetze unterschreiben. Mit dem Vetorecht hat er die Möglichkeit, alle Gesetze zu blockieren. Das ist natürlich für jede Regierung ein großes Problem. Aber es geht auch, inwieweit europäisch bleibt das Land, inwieweit der Präsident wirklich progressiv, liberal, europäisch denkt oder ob man eher einen konservativen Präsidenten hat und damit auch nicht so europafreundlich.
Ja, wenn man das mit Andrzej Duda, dem bisherigen Amtsinhaber, vergleicht, wie würde das mit Karol Nawrocki werden?
Das ist ein bisschen ähnlich, das kann man schon vergleichen. Beide sind aus dem gleichen PiS-Lager. Präsident Duda hat auch schon mit dem Vetorecht viele Gesetze blockiert. Das kann man von Nawrocki auch so erwarten. Präsident Duda war sehr proamerikanisch, aber in dem Sinne, er hat auch gute Beziehungen zu Trump gehabt und hat sich gefreut, dass Trump gewonnen hat. Nawrocki hat auch schon im Wahlkampf das Weiße Haus besucht und sogar sich mit Trump im Weißen Haus getroffen. Aber man kann erwarten, Nawrocki kann noch konservativer werden und noch mehr antieuropäisch als Duda.
Nun wird es für beide, ob jetzt nun Rafał Trzaskowski oder Karol Nawrocki diese Wahl gewinnen, darauf ankommen, auch das Land zu einen. Wem denken Sie, wird das mehr ein Anliegen sein?
Also alle sagen, das ist ihr Anliegen. Alle, ich meine nicht nur die zwei Kandidaten, aber die beiden Lager auch. Am Ende, wir wissen, nach alle Wahlen hat das nicht geklappt. Da habe ich einfach Zweifel, ob das so von einer Person abhängig ist. Ich habe die Befürchtung, dass es einfach von der ganzen politischen Klasse, politischen Elite abhängig ist. Da würde ich sagen, da ist viel zu tun und das wird nicht 1 oder 2 Jahre dauern. Das ist einfach wirklich ein großes Projekt und hat Chancen, aber wird schwierig werden, unabhängig davon, wer.
Ja, da kommen wir vielleicht auch zu diesem erstaunlichen Ergebnis im ersten Wahlgang. Da haben rechtsextreme Präsidentschaftskandidaten doch viele Stimmen geholt in Polen, aber auch bei Auslandspolen und Deutschland sogar prozentual noch mehr. Woran liegt das?
Also das liegt daran, dass diese Kandidaten antisystemisch sind. Das heißt, diejenigen, die dieses Duopol Bürgerplattform versus Recht und Gerechtigkeit nicht unterstützen wollten, sie haben diese Kandidaten gewählt, auch unabhängig davon, ob sie manchmal antisemitisch oder sehr rechtskonservativ sind. Vor allem junge Polen haben sich mit solchen Themen nicht beschäftigt. Sie wollen einfach keinen Trzaskowski und keinen Nawrocki unterstützen und die denken sehr liberal wie manche von diesen Rechtskonservativen. Aber natürlich, das ist eine bunte Mischung und man kann erwarten, dass teilweise diese Wähler auch hier zu Hause bleiben, teilweise werden sie Trzaskowski, teilweise Nawrocki unterstützen. Und das ist gerade die große Frage, die man nicht richtig beantworten kann.
Noch eine kurze Frage zum Schluss. Während des gesamten Wahlkampfs in Polen war ja auch wieder Deutschland Thema. Das hat schon Tradition. Warum? Also was wird da kritisiert? Woher kommt das Misstrauen?
Also natürlich, Misstrauen kommt aus der Geschichte, dass es sehr einfach mit Deutschland als so sehr malerisch ist, dass man so einfach, metaphorisch einfach zu zeigen, die Deutschen waren immer böse gegenüber Polen. Aber Deutschland hat auch gerade gute Argumente geliefert, das muss man so objektiv sagen, mit Zurückweisungen von Migranten nach Polen, mit Grenzschließungen hat sich Deutschland einfach auch sehr, sagen wir schon, egoistisch gezeigt, weil diese Migranten über Polen nach Deutschland wollen. Sie wollen nicht in Polen bleiben. Das ist das Spiel von Lukaschenka, das gespielt wird mit den Migranten. Da haben sich die Polen so gefühlt, dass Deutschland schon wieder einfach etwas gegen Polen macht und so weiter. Das war einfach mit dieser sogenannten deutschen Karte wieder diesmal Wahlkampf zu machen.
Das sagt Agnieszka Wada-Konefau. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts. Wir haben über die Präsidentenstichwahl in Polen morgen gesprochen und die Bedeutung dieser Wahl. Die israelische Stadt Sderot liegt an der Grenze zum Gazastreifen. Am Stadtrand gibt es einen Hügel mit Blick auf den Krieg. Es sind viele Menschen jeden Tag dort und unter ihnen gibt es nicht wenige, die den Krieg für richtig halten. Aber es gibt auch die anderen, die mit dem Vorgehen der israelischen Regierung nicht einverstanden sind. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hat sich auf dem Hügel umgeschaut.
Gaining control of Judea and Samaria.
Dieser Hügel am Rand von Sderot ist eine Attraktion geworden. Oben gibt es inzwischen eine Art Besucherzentrum. Unter einer Zeltplane auf einem großen Videobildschirm läuft ein Film, der den Gazastreifen erklären soll. Auf den Bänken sitzt eine Besuchergruppe, junge Leute, die ein Praktikum in Israel machen. Vor ihnen steht Yael und spricht von den vergangenen Kriegen, davon, dass Israel, wie sie sagt, immer nur Frieden wollte, aber den Krieg bekam. Yael ist selbst noch sehr jung. Fragt man sie nach dem Gaza-Krieg, dann sagt sie, dass sie ihn schrecklich findet und dass sie an die Geiseln denkt, die immer noch verschleppt sind. Und was bedeutet dieser Ort für sie? Die Nähe ist schockierend. Man kommt hierher und schaut nicht weit weg, direkt in den Gazastreifen, nach Beit Lachia, Jabalia, auf die Grenzen. Und dann versteht man, dass das kein Krieg weit weg in einem anderen, weit entfernten Land ist. Das passiert hier, sehr, sehr nah bei uns. Dann blickt man von oben auf den Gazastreifen. Ein paar Rauchsäulen sind zu sehen von israelischen Luftangriffen oder Artilleriebeschuss. Und manchmal hört man neue Angriffe. Hier im Norden des Gazastreifens, den man vom Hügel aus überblickt, sollen immer noch 200.000 bis 300.000 Menschen leben. Essen kommt hier schon seit fast 3 Monaten nicht mehr an. Israels Armee will weite Gebiete entvölkern. Drei Kilometer entfernt an der Shahar-Negev-Kreuzung lagen am 7. Oktober 2023 die Toten. Hier hatte es heftige Kämpfe gegeben zwischen den Terroristen aus dem Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften. 600 Tage später stehen hier Demonstranten und wollen, dass der Krieg endet, damit die restlichen Geiseln freikommen. Ari Rosenfeld wohnt in der Nähe. Er hat am 7. Oktober Freunde verloren. Jeden Tag, so sagt er, wackelt sein Haus von den Explosionen in Gaza.
In the end of all, the soldiers and the military force.
Am Ende haben die Soldaten und die Armee schon erreicht, was sie erreichen sollten. Es liegt ein Geiseldeal auf dem Tisch und beide Seiten sollten den annehmen und versuchen voranzukommen. Denn ansonsten gibt es keine Lösung. Nicht für meine Kinder, die jetzt gerade im Kibbutz leben, in einem Kriegsgebiet und auch nicht für die Kinder von Gaza. Deshalb wollen wir, dass unsere Führer und Politiker versuchen, nicht Führer des Konflikts zu sein, sondern, ich sage nicht des Friedens, aber der Sicherheit. Neben ihm steht Nachumi, ein drahtiger Unternehmer, der nicht über Politik sprechen will, auch nicht über das Leid in Gaza. Seine Gedanken sind bei den Geiseln.
Nobody can deny that when he is hearing those.
Niemand kann sagen, dass, wenn er diese Bomben hört, nicht sofort an unsere Kinder denkt, Frauen und Männer, die dort sind. Und als Nation versuchen wir unser Bestes, um sie zurück nach Hause zu bringen.
In order to bring them back now.
Zurück auf den Hügel mit der Aussicht auf den Krieg. Shmuel ist aus der Nähe von Tel Aviv mit seinem Sohn gekommen. Er ist 81 Jahre alt und war auch schon für Israel im Krieg vor fast 60 Jahren. Der alte Mann mit der Mütze will einfach nur, dass das Ganze aufhört. Ich denke an das alles. Ich denke an den Krieg, an die Menschen, die ihr ganzes Leben leiden. Verstehst du? Das ist ein Unglück, ein Unglück. Wenn es das nicht gäbe, wären wir das schönste Land der Welt, wenn es Frieden gibt. Das ist die beste Option. Aber was wir jetzt sehen, ist Beschuss. Unsere Armee, die zerstört. Was für eine Verschwendung und was für ein Unglück, wirklich.
Die Stadt Sderot, ein Ort, wo Kriegstourismus und Proteste aufeinanderprallen. Sie hörten eine Reportage unseres Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Als Filmmusik ist sie oft zu hören, die Alpensinfonie von Richard Strauss. Es ist ein Musikstück mit vielen Klangfarben über den Auf- und Abstieg in den Bergen. Und gestern war die Sinfonie in der Berliner Philharmonie zu hören, im Anschluss an ein Werk des Komponisten Wolfgang Riem, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Unsere Musikkritikerin Barbara Wiegand über das Konzert.
In seinen besten Momenten gibt es bei Strauss einen Sog des unablässigen Fließens, schwärmte Wolfgang Riem von Richard Strauss. Dazu passt sein Werk Transitus 3, eine Komposition voller musikalischer Übergänge, einzeln, dann energetisch geballt ineinander geschoben, zur Ruhe kommend, wieder vorwärts getrieben. Auch vom jungen Klaus Mäkerle am Dirigentenpult. Wie ein Derwisch bewegt sich der schlaksige Finne vor seinem Orchester, präzise und scharf, Akzente setzend. Dann schwelgend, sich wiegend, wie die Melodien auf und ab. Ein Dichter, in seiner Lebendigkeit passender erster Teil des Abends, nachdem sich erstmal die Nacht senkt über die Philharmonie. Dunkel, dreuend, tiefer und tiefer klingen die Bläser über einem beständigen Flirren der Streicher, bis sich höhere Töne Bahn brechen, Flöten, dann Blechbläser. Die Sonne strahlt hinter den Gipfeln hervor. Die kurzzeitig im Rücken des Publikums postierten Hörner klingen wie ein Echo von da oben. Es geht auf wie zur Alpensinfonie. Da klingt schon Pathos durch, aber auch so viel Leichtigkeit. Ja, Klaus Mäkerle lässt den Philharmonikern wie dem Publikum kaum Zeit zu verschnaufen. Auf dem Weg nach oben. Manche Dirigenten brauchen hier schon mal eine Stunde. Mäkerle schafft es in 45 Minuten mit seinem Orchester hinauf und wieder herunter vom Gipfel. Über blumige Wiesen, über Almen mit richtigen Kuhglocken, durch Gestrüpp, Klangwirrwarr und Gewitter, Streicher links und rechts, einsame Flöten als Vogelruf, hallen durch die Ruhe vor dem Sturm. Mit Transparenz und Feinheit, mit energiegeladenem Spiel treiben die Philharmoniker hier, was die Alpensinfonie ist, wahre Klangfarbenmalerei. Es heißt, die Alpensinfonie geht auf ein Kindheitserlebnis von Richard Strauss zurück, als er sich verstiegen habe in den Bergen und in ein Gewitter gekommen sei. Einer anderen Erzählung nach ließ er sich durch ein tragisches Künstlerschicksal zum ursprünglich größer angedachten Werk inspirieren. Die Alpensinfonie in ihrem Auf und Ab, aus der Nacht heraus wieder im Dunkel verklingend, als sinfonisches Gedicht über ein Menschenleben? Mag sein, doch so erfrischend vielschichtig, wie die Philharmoniker das Stück spielen, ist es auch einfach ein wundervoller Tag in den Bergen. An dessen Ende die Sonne versinkt, mit aller sehnsüchtigen Wärme der Streicher, und die Nacht kommt. Alle Klänge verhallen, bis sie von der Dunkelheit förmlich verschluckt werden und plötzlich Stille ist. Was für ein Schlusspunkt am Ende eines großartigen Abends.
Sagt unsere Musikkritikerin Barbara Wiegand, die Philharmoniker unter Klaus Mäkerle mit der Alpensinfonie von Richard Strauss auch heute und morgen in der Berliner Philharmonie zu erleben. Das Wetter in Berlin und Brandenburg und da noch einmal der Hinweis, die Warnung. Ja, morgen haben wir es bei Sonne und Wolken dann doch zum Teil mit kräftigen Schauern und Gewittern zu tun. Lokal ist da auch Unwettergefahr möglich, das heißt also Starkregen, Hagel und Sturmböen. Es wird morgen warm, 24 bis 28 Grad und zunehmend schwül. Warm bekommen wir es heute auch, 23 bis 28 Grad. Momentan liegen die Werte so bei 17 bis 22 Grad. Heute eher ruhiges Wetter, sogar der Wind ist schwach. Und ja, ich sage jetzt mal tschüss und Matthias Wetzel wird nach den nächsten Nachrichten Sie durch die Sendung führen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Großköris und Bestensee liegen Reifenteile auf der Fahrbahn und es steht ein liegengebliebenes Fahrzeug dort. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Großkreuz und Dreieckwerder Behinderungen durch ein Auto mit Anhänger und Reifenschaden in einer Baustelle. A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Cottbus Süd und Rogosen. Behinderungen wegen eines Polizeieinsatzes. Stadtverkehr Berlin Plänterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt. Ab dem Mittag kommen weitere Sperrungen hinzu. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Fährberliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Ersatzbusse. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Die USA wollen die Zölle auf Stahlimporte ab Mittwoch nochmal deutlich erhöhen, von jetzt 25% auf 50%. Das hat Präsident Trump in einer Rede vor Stahlarbeitern angekündigt. Später machte er deutlich, dass die Verdoppelung auch für Aluminiumeinfuhren gilt. Aus Washington Sebastian Hesse.
Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
US-Verteidigungsminister Hexeth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff werde katastrophale Konsequenzen haben, so Hexeth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. Im Gazastreifen haben nach UN-Angaben bewaffnete Palästinenser ein Feldkrankenhaus geplündert. Dabei sollen neben Medikamenten und Geräten auch Mittel für unterernährte Kinder gestohlen worden sein. Die Vereinten Nationen sprachen von einem deutlichen Unterschied zu den vorherigen Plünderungen von Lebensmittellagern durch verzweifelte Menschen. Die Restaurierungsarbeiten im Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel kommen offenbar gut voran. Der Direktor des Museums für islamische Kunst Weber äußerte sich im RBB 24 Inforadio optimistisch, dass in 2 Jahren 60% des Hauses wieder öffnen können.
Der berühmte Pergamonaltar, aber auch der hellenistische Saal, die sind fertig quasi. Das Aleppo-Zimmer, das berühmte mit der feinen Malerei, ist so gut wie fertig. Wir fangen jetzt an, die Vitrinen aufzubauen und jedes Objekt hat schon seinen Platz.
Stefan Weber, Direktor des Museums für islamische Kunst in Berlin. In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin findet heute zum 2. Mal ein Umzug zum Christopher Street Day statt. Die Organisatoren wollen damit ein